Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Gegen Ende dieser Spielzeit werden im Großen Haus am Theater Heilbronn noch einmal kräftig die Lachmuskeln des Publikums strapaziert. Auf dem Programm steht Funny Money von einem der erfolgreichsten Komödienautoren unserer Zeit, Ray Cooney. Seine herrlich absurden englischen Komödien begeistern das Publikum auch im deutschsprachigen Raum seit langem. Das Tempo, der Wortwitz, die Situationskomik, Cooney hat etliche Meisterwerke verfasst und zum Teil auch selbst gespielt oder inszeniert. Nun also Funny Money in Heilbronn in der Regie von Susanne Lietzow. In dieser Folge der Hörbühne möchte ich Ihnen die Regisseurin vorstellen. Auch Judith Lilly Raab wird zu Wort kommen. Sie spielt Jean Perkins. Die ganze turbulente Geschichte dreht sich um sie und ihren Ehemann Henry. Und Sie werden auch wieder reinhören dürfen in die ein oder andere Szene, die ich auf den Proben einfangen konnte. Ich bin Katja Schlonski. Seien Sie herzlich willkommen. Wir befinden uns also in der guten Stube des kleinbürgerlichen Ehepaares Jean und Henry Perkins. Alles farblich in beige-braun gehalten und doch wegen der vielen Pflanzen so eine Art Dschungel. Die Idylle, in der Jean gerade die Geburtstagsfeier ihres Gatten vorbereitet, trügt. Die Welt gerät aus den Fugen, nachdem er in der U-Bahn den falschen Koffer erwischt hat. 735.000 Pfund sind drin. Da denkt sich der Buchhalter, nix wie weg. Irgendwie muss er es nur noch seiner Frau beibringen.
Henry, wo hast du gesteckt, um Himmels Willen? Du bist fast eine Stunde zu spät. Vic und Betty werden jeden Augenblick hier sein.
Zu deiner Geburtstagsfeier? Warum hast du nicht angerufen, dass du länger im Büro... Oder hatte der Zug Verspätung? Henry? Hallo? Henry, sag doch was!
Die gelben Seiten.
Was?
Die gelben Seiten.
Wozu brauchst du denn die gelben Seiten?
Reisebüros. Nein, die sind schon zu. British Airways. British Airways.
Hast du irgendeine Art von Unfall gehabt?
British Airways 01818974000.
Wozu brauchst du die British Airways?
01818974000.
Henry, Vic und Betty kommen gleich. Zum Essen.
British Airways?
Es ist dein Geburtstag.
Möchte gern zwei Flugtickets buchen.
Tickets?
Für heute Abend.
Was?
Irgendwohin.
Henry!
Ja, Sie haben mich schon verstanden. Irgendwohin. Also irgendwo, wo man kein Visum braucht. Holland, Frankreich, Deutschland, Dänemark, Spanien.
Sie ist entgeistert, eher total durch den Wind. Und dann nimmt die ganze Geschichte rasant an Fahrt auf. Eher unliebsame Gäste treffen ein. Vic und Betty, die eigentlich zum Essen geladen waren. Bill, der nuschelnde und zunehmend genervte Taxifahrer. Auch Sergeant Slater, der einen Toten mit den Papieren von Henry Perkins aus der Themse gefischt hat. Und der bestechliche Davenport, noch ein Polizist. Jean weiß nicht, wie ihr geschieht. Sie will nicht weg und spricht dem Alkohol zu. Die Verhältnisse verstricken sich zu aberwitzigen Lügengeschichten. Gefühlt blicken da nur wir als Zuschauer noch durch. Aber warum brüllt ein ominöser Anrufer wiederholt Oktokoff durchs Telefon? Puh, das Tempo, das ist atemberaubend. Die Regisseurin hält es während der Proben kaum auf dem Stuhl.
Susanne Lietzow, das wird ein verrückter Abend, der mit einem Koffer voller Geldscheine beginnt. Hast du eigentlich schon oft Stücke inszeniert, in denen so viel passiert wie in diesem?
Naja, doch, es ist sozusagen ein Teil einer Trilogie, sage ich mal. Das ist die dritte Komödie, die ich jetzt mache. Und das macht natürlich zwischendurch wahnsinnigen Spaß. Und es ist natürlich auch, ich sehe es immer ein bisschen als Geschenk dazwischen für uns und fürs Publikum, so einen Wahnsinn auf die Bühne zu bringen. Ja, und natürlich ist es wahnsinnige Organisationsarbeit, weil dadurch, dass das so ein Clip-Clap-Wahnsinn ist und eine Verwechslungswahnsinn, braucht es natürlich eine große Genauigkeit dafür.
Ja. Wenn du sagst drei Komödien, waren das dreimal Ray Cooney-Komödien?
Nein. Ich hatte Alan Ayckbourn gemacht, Schöne Bescherungen in Wiesbaden, genau. Und dann einen Schwank, Pension Schöller in einer eigenen Bearbeitung in Linz. Und das ist jetzt die dritte.
Ray Cooney ist ja wirklich ein Meister seines Fachs, ne? Und wenn du sagst Klipp-Klapp, das ist natürlich auch genau das, was seine Komödien ausmacht.
Ja,
das
natürlich.
Sind unglaublich schnell, sehr intelligent, sehr präzise. Was bedeutet das für die Proben?
Genauigkeit. Absolut. Und es ist aber auch total wichtig, weil Komödie als Comedy funktioniert nicht, sozusagen. Also Ray Cooney sagt das auch und das ist mir auch total wichtig, dass diese Figuren einen Schicksalsboden haben. Und es ist ja auch so, wann lacht man? Man lacht nicht bei vorgeführter Komödie, sondern man lacht über Schicksale. Und das ist ja so hochspannend. Also die Trauerarbeit ist ganz wichtig bei Komödien.
Also Komödie immer auch Tragödie.
Ja, absolut. Sonst funktioniert es nicht. Das ist ganz komisch. Sobald man merkt, ich nenne es immer den Unterschied von Komödie und Comedy. Comedy ist was anderes. Da brauchst du keine Erde für die Figuren oder für die Situationen. In der Komödie brauchst du das total. Es geht hier um einen Vorstadt-Spießer-Haushalt in London mit Menschen, die schon so verwachsen in diesem System sind, dass sie gar nicht mehr auffallen. Und die geraten durch diesen kleinen Zufall, durch diese Kofferverwechslung in einen Strudel, aus dem die nie mehr rauskommen. Es ist lebensverändernd und es ist devastierend auch, was bei uns auch real stattfindet, weil unsere Bühne wird am Schluss nicht mehr stehen.
Devastierend, zerstörerisch und gleichzeitig wird all das, was da auf der Bühne passiert, durchaus wahrhaftig dargestellt. Damit kommt Judith ins Spiel. Judith Lilly Raab, die in diesem Stück die Rolle der Jean Perkins spielt. Also die Wahrhaftigkeit, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Die gehört unbedingt zu einer Komödie, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also die Not, wenn da keine Not drunter ist, wird es platt und dann wird es nur noch Text. Also eine Not muss immer drunter sein, damit es dann irgendwann auch lustig werden kann. Und damit man auch übertreiben kann. Wir übertreiben auch Stellen. Wir spielen auch Stellen, wo man sagt, naja, so würde man vielleicht nicht. Aber man weiß es nicht, weil jeder in jeder Situation auch anders reagiert. Aber wenn die Not wirklich da ist, kann man auf dieser Not auch viel machen. Also Amplituden sozusagen setzen.
Hören wir doch noch mal rein in eine Probe. In den ersten Teil des Stücks, als die Freunde Betty und Vic zunehmend irritiert sind.
Henry wird gerade in der Küche wegen Raubes vernommen.
Was?
Unglaublich, nicht wahr?
Was hat sich der arme alte Henry denn unter den Nagel gerissen?
735.000 Pfund.
Pfund was?
Sterling. Und das hat bei ihm einen Gehirnschaden verursacht.
Ja, das wundert mich nicht.
Ihr wollt mich wohl auf den Arm nehmen?
Ja. Guck.
Nur einen Moment, Sergeant.
Was ist passiert?
Du bist doch nicht verhaftet
worden. Bist du verhaftet?
Die sind doch nicht echt, oder? Jean, du hättest ihnen das nicht zeigen dürfen. Du solltest ihr Geschenk nehmen und sie wegschicken.
Ach, wie nett.
Und hör auf zu trinken.
Lass das. Erzähle lieber, was der Sergeant gesagt hat.
Ja, erzähl schon.
Er war mit meiner Erklärung nicht ganz zufrieden.
Ich habe gleich gesagt, du sollst sie zum Fundbüro bringen.
Ja, sag ihm doch, du hättest gar nicht bemerkt, dass es der falsche Koffer ist, bis du zu Hause warst.
Er weiß nichts von dem Geld.
Was? Nicht?
Nein.
Du hast gesagt, deine Erklärung habe ihn nicht befriedigt.
Hat sie auch nicht.
Um Himmels Willen, welche Erklärung hast du ihm denn gegeben?
Das geben wir hier jetzt nicht preis. Nur so viel. Jean braucht zu diesem Zeitpunkt tatsächlich schon einige Drinks, um das ganze Wirrwarr überhaupt auszuhalten. Meine Frage an Judith Lilly Raab. Wie würdest du denn deine Jean selber umschreiben?
Ja, ist eigentlich eine zarte Pflanze, die so ein bisschen eingeht in ihrem Alltagsleben, wenn man das jetzt so bildlich gesprochen nimmt. Sie ist so ein bisschen Vorstadt-Reihenhäuser, der Mann arbeitet, sie macht halt Haushalt und hat angefangen Pflanzen zu züchten. Das ist natürlich eine Idee der Regie gewesen, dass man das übertreibt und die ganze Wohnung voll Pflanzen steht und das ist so ein bisschen ihr Ein und Alles, aber sie vergräbt sich halt auch. Also sie ist einsam, die Freunde, die zu Besuch kommen, sind wahrscheinlich mehr oder weniger die einzigen. Ja, so wie sie sehr vertrocknet, versucht sie wahrscheinlich bildlich ihre Pflanzen eben wachsen und blühen und nicht vertrocknen zu lassen. Und das mit dem Alkohol ist allerdings so, dass die eigentlich nie trinkt und erst in dem Stück anfängt, weil die Situation eigentlich schon von Anfang an so katastrophal und so zuspitzend ist, dass sie in dem Stück anfängt zu trinken. Und das ist auch das Dilemma, dass sie natürlich dann auch relativ schnell besoffen wird, weil sie das natürlich überhaupt nicht verträgt. Ja, und ich sehe sie eigentlich als sympathische, zugewandte Frau, die aber durch ihren Alltagstrott einfach so ein bisschen ins Hintertreffen gerät.
Und sie gerät dann natürlich in diesen Strudel der Ereignisse, dem sie gar nicht gewachsen ist, ne?
Ja, dem eigentlich keiner gewachsen ist. Also da kommt immer was dazu, dann kommt der nächste Polizist und dann wieder einer und die verstricken sich dann in den Lügen und dann kommen die Freunde noch und klinken sich damit ein. Und das ist ja auch bei diesen Ray Cooney-Stücken immer auch das Schöne, dass es eigentlich immer nur noch schlimmer wird und man eigentlich keine Lösung sieht, außer irgendwie alle fliehen oder alle werden erschossen oder so.
Was ist denn Ihr Mann Henry Perkins für einer? Das ist ja auch ein braver kleiner Buchhalter im Grunde, aber auch der gerät eben in diesen Strudel der Ereignisse.
Der ist wirklich auch so, der geht zur Arbeit, der kommt nach Hause, isst was und geht zur Arbeit. Ich glaube, viel mehr passiert da nicht in dem Leben. Und eines Tages steigt er eben aus dem Zug und hat den falschen Aktenkoffer gegriffen und sieht, dass da fast 1 Million Pfund damals, das war wahrscheinlich sogar mehr, Pfund drin ist. Und eigentlich hätte man von so einem Typen erwartet, dass er sofort zurückbringt und sagt, ich war das nicht. Und wahrscheinlich macht so einen Knacks und der wettert wahrscheinlich einmal in seinem Leben so eine Chance, vielleicht doch kein Langweiler mehr zu sein oder aus diesem langweiligen Leben auszubrechen, einfach zu sagen, wir fliegen irgendwo hin, ich kaufe Bali, ich hole uns eine Insel, wir fangen ganz neu an und alles wird toll. Also so ein Traum, der dann plötzlich aufblitzt, dass es auch alles anders und nicht so triste sein könnte.
Und sie entdeckt dann natürlich ganz neue Seiten an ihrem Mann.
Ja, völlig. Es gibt auch eine Stelle, wo sie sagt, Henry, so kenne ich dich gar nicht, weil er plötzlich so überschwänglich und auch so verwegen wird aus ihrer Sicht und auch aus seiner Sicht natürlich.
Dieses Beziehungsnetz in diesem Stück, das ist ja sehr komplex und auch sehr fragil, um es mal so auszudrücken. Also es entwickeln sich auch immer neue Beziehungsstrukturen. Wie schwer ist es für dich als Schauspielerin eigentlich, in diese ständig neuen Situationen einzutauchen? Ist das eine Technik, die auch eine extreme Konzentration erfordert?
Also Konzentration ist ein gutes Stichwort, die braucht man bei diesem Stück wahnsinnig, weil es sind so viele Clip-Clap-Sätze und das muss eigentlich ein irres Training sein, damit man auch einfach freispielen kann, ohne jetzt zu denken, was kommt. Und das mit den Situationen ist eigentlich so, wenn man sich darauf einlässt, was der Text sagt oder was da passiert, ist das keine Technik, dann, wenn man die Situation mitbedient, entsteht das dann eigentlich von selber sozusagen. Also es klingt jetzt ein bisschen vielleicht auch zu einfach. Natürlich ist es Arbeit und man muss sich die auch erarbeiten. Aber wenn man dann einfach sich darauf einlässt, jetzt kommt schon wieder ein Polizist rein, da reagiert man natürlich panisch und sucht nach irgendeiner blöden Ausrede. Dann ist das nicht schwierig in dem Sinne, sondern man muss einfach nur in der Situation, in dem Moment sein, sozusagen.
Aber jeder Atmer, jede Pause, jede Geste muss sitzen.
Muss sitzen. Es gibt aber auch Stellen, wo man so ein bisschen Spielraum hat und sagen kann, da passiert jetzt so und dann ist es auch in Ordnung in so einem Gerüst. Das sind aber natürlich wenige, weil natürlich, wenn so viele auf der Bühne sind und das so verzahnt ist, kann man auch nicht sehr viel ausbüchsen oder ausprobieren, weil die anderen halt mit dranhängen sozusagen.
Der Wahnsinn, der ist planvoll. Die Wahrheiten, sie ändern sich von einer Sekunde zur anderen. Entsprechend die Notlügen. Regisseurin Susanne Lietzow hat diebischen Spaß daran.
Nun hat ja Ray Cooney unglaublichen Erfolg mit seinen Komödien gehabt. Was zeichnet ihn aus? Was ist das Besondere tatsächlich an seinen Komödien?
Das hat, glaube ich, genau damit zu tun, was er auch so beschreibt, dass er Clip-Clap-Tragödien schreibt eigentlich. Ich glaube, das ist es. Ja, ja.
Ihr habt in der Konzeptionsprobe von der Shakespeare-Komik gesprochen. Ja, wie kann man sich das vorstellen?
Ja. Ja, sehr tief. Ja, absolut, natürlich. Und es ist eben eine Schicksalskomödie. Das ist das Shakespeare'sche, glaube ich, daran. Und es gibt natürlich auch einen wirklich großen Bogen darin. Eine große Entwicklung.
Wie würdest du die umreißen?
Ja, von einer von einem scheinharmonischen Spießerhaushalt, der es wirklich eine Katharsis erlebt. Es ist ja auch fast wie eine Befreiung auf eine gewisse Art und Weise, dann auf diesem beigebraunen Trümmerhaufen zu stehen.
Die Befreiung vom Spießertum.
Ja, absolut. Ja, ja, natürlich. Befreiung aus dem Alltag.
Ray Cooney hat dieses Stück nun selber gespielt. Er hat den Henry Perkins gespielt, also die Hauptrolle. Das Stück ist 1995 uraufgeführt worden. Und da ist ja zu vermuten, dass er es als Autor auch auf sich als Schauspieler zugeschnitten hat.
Ja, ja, natürlich, natürlich. Ich meine, die Rolle ist großartig, natürlich, ja.
Und Komödie ist ja immer Konstruktion, also wir haben von Clip-Clap gesprochen, das muss tatsächlich wie ein Uhrwerk funktionieren, ne?
Ja, absolut. Das Schlimmste ist zu hudeln. Wenn man nicht genau ist, dann ist man sofort draußen. Dann interessiert es einen nicht mehr. Das erfordert eben auch jedes A und O, muss genau sein.
Gibt es da eine spezielle Arbeitstechnik, die du als Regisseurin da verwendest oder kommt das auch aus dem Bauch?
Nein, im Grunde ist es, mir liegt das Genaue auch, muss ich sagen, ich mag das auch. Es ist jetzt, also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt anders inszeniere, weil es eine Komödie ist, absolut nicht, nein.
Ihr habt wie immer nur knapp 6 Wochen Probenzeit und da müsst ihr natürlich sehr konzentriert und ernsthaft arbeiten. Aber ich möchte an dieser Stelle auch einfach mal wissen, wie ernst ist die Arbeit an einer Komödie? Heute durfte ich bei einer Probe dabei sein und da wurde ganz, ganz viel gelacht.
Mhm. Ja. Das wäre ja schade, wenn man nicht lachen würde. Also es gibt auch Proben, wo es anstrengend wird. Man muss ja sagen, dass man diese Sachen ja dann 580 Mal sieht. Und dann gibt's auch bei Regie oder bei den draußen sitzenden Ermüdungserscheinungen natürlich in der Wiederholung. Aber natürlich macht es auch Freude und ich liebe es, wenn ich auf den Proben Tränen lache.
Aber im Grunde ist es eine sehr ernsthafte
Arbeit. Es ist natürlich eine ernsthafte Arbeit, ja, ja.
Nun zeigt uns Ray Cooney in seinen Stücken, eigentlich in allen seinen Stücken, ja in der Regel ganz normale Menschen, die geraten dann eben in diesen Strudel der Ereignisse und müssen damit umgehen. Muss man eigentlich darauf achten, da dann auch realistisch zu bleiben und diesen Figuren eine ganz große Ehrlichkeit einzuräumen?
Also, da fange ich jetzt vorne an. Meines Erachtens nach gibt's keine Normalität. Absolut nicht. Also wenn man in Haushalte reinschaut, gibt es immer Absonderlichkeiten. Und der Mensch, meines Erachtens nach, hat einen Hang zur Absurdität. Und mir liegt das Absurde auch mehr oder näher als die Comedy. Natürlich, du schaust in so eine eigenartige Alltagssituation rein. Der Begriff Normalität finde ich immer ganz schwierig, weil für mich gibt es das nicht. Nein, es funktioniert natürlich nicht, sobald es nicht mehr geerdet ist. Das ist vollkommen klar. Das ist vollkommen klar. Und die Situationen sind ja auch so, die sind ja auch gefährlich. Wenn man sozusagen den Krimi oder den Thriller vergisst, in den sich diese Menschen geraten, wenn man den nicht ernst nimmt, teilweise die Angst oder Panik und was auch immer, dann hat man verloren. Das ist vollkommen klar.
Ich habe auf dieser Probe herzhaft gelacht. Manchmal aber auch die Luft angehalten und ein wenig mit den Figuren mitgelitten. Die Dialoge sind wirklich atemberaubend, Hochleistungssport für die Akteure. Judith, eine spezielle Frage hier noch an dich. Du spielst die Jean Perkins und dein Mann Henry Perkins wird von Nils Brück gespielt. Nun seid ihr ja auch im echten Leben ein Paar. Wie wirkt sich das in solch einer Arbeit eigentlich aus? Ist es von Vorteil, dass ihr euch gut kennt?
Also, dass wir uns gut kennen als Kollegen ist ein Vorteil, weil man bestimmte Szenen schneller zusammenkriegt oder man spricht eine Sprache als Darsteller, kann sich schnell auf Sachen einigen oder wenn man einfach mal losspielt, stimmt das ganz oft gleich. Das hat aber mit der Partnerschaft nichts zu tun, also weil wir üben das auch nicht zu Hause zusammen, wir sprechen da eher selten drüber oder wenn einer ein Problem hat, dann reden wir mal drüber, aber eigentlich ist es von Vorteil, dass man sich als Kollegen lange kennt und vor allen Dingen gut miteinander harmoniert.
Ich stelle mir das schon spannend vor, wenn man im privaten Leben ein Paar ist und dann eben auf der Bühne so ein Paar spielt. Aber das ist tatsächlich total getrennt für euch.
Ja, schon. Es ist eher so, dass man auf der Bühne dann den Partner eher neu entdecken muss oder so einen Schritt zurücktritt in die Rolle hinein. Und dann ist der Partner als solcher gar nicht jetzt existent, sondern man sucht den Rollenpartner eher.
Nun hast du ja als Schauspielerin womöglich auch Vorlieben, also klassische Stücke, Musiktheater, Komödie. Kannst du dich da so festlegen oder sagst du, ach, ich mag vielleicht auch gerade den Wechsel?
Auf jeden Fall den Wechsel. Das ist ja auch das Schöne am Stadttheater, dass man so viel verschiedene Sachen spielt. Ich spiele schon auch sehr gerne sehr ernste, tiefe Sachen, auch ganz schlicht. Aber eine richtig gute Komödie ist für einen Schauspieler, wenn das mit dem Team stimmt, mit der Regie und den Partnern, macht dann beim Spielen total Spaß auch. Also gefundenes Fressen dann. Proben ist anstrengend, manchmal auch undankbarer als ernste Stücke, aber wenn es dann funktioniert und es gut gebaut ist, dann macht es richtig Spaß.
Und mit der Regisseurin möchte ich an dieser Stelle noch kurz über Bühnenbild und Ausstattung und Musik sprechen. Susanne Lietzow hatte da klare Vorstellungen.
Dadurch, dass unsere Bühne ja komplett devastiert wird und zusammenbricht, ist es ja ein Zahnwerk. Also die ganze Bühne muss wie ein Zahnrad funktionieren, wie eine große Maschine.
Vielleicht erzählst du uns ein bisschen, wie ihr die Bühne angelegt habt.
Also wir haben uns entschieden, das in die End-70er Jahre zu setzen in London. Also wir bleiben in London und wir haben was sehr Spezielles. Wir haben eine Bühne, die wirklich ein beige-brauner Albtraum ist. Es gibt keine einzige Farbe eigentlich in dem Sinn da drin. Und dieses Ehepaar ist da schon reingewachsen in diese Farbe. Die sind auch schon braun-beige geworden. Und es gibt aber noch was Spezielles, dass die Jean Perkins wahrscheinlich aus Ermangelung von Kindern oder so weiter einen überdimensionierten grünen Daumen hat. Also diese braun-beige Hölle ist zugewuchert mit Pflanzen. was Henry nicht so toll findet, aber er toleriert das. Genau.
Das Ehepaar hat sich also quasi dem Raum angepasst, aber es gibt ja auch sowas wie ein Trampolin unter der Treppe, ja, oder man kann durchs Sofa durchschlüpfen, ja, und am Ende bricht alles zusammen, hast, ja, du uns schon verraten. Also es gibt schon einige Besonderheiten.
Ja, absolut. Das macht auch großen Spaß. Das ist im Laufe des Abends wird das ja alles immer absurder und abstruser und dann passieren eben solche Dinge, dass man plötzlich durchs Sofa stürzt und dass man Stiege runterfällt und auf dem Trampolin landet. Es wird auch sehr körperlich dadurch natürlich. Also
sehr schnell.
Ja.
Du hast dich selber eingebracht, indem du, glaube ich, die Kostüme mitentwickelt hast. Ja. Was hat dich daran gereizt?
Ach, das ist, ich war ja mal in der Modeschule und es ist so, dass da Aurel und ich, also mein Bühnenbildner Aurel Lempfert und Kostümbildner auch, das manchmal sehr gerne zusammen machen. Wir verstehen uns, wir arbeiten sehr lange schon miteinander. Wir verstehen uns einfach auf der Eins.
Ihr habt nun ein paar Veränderungen am Originalstück vorgenommen.
Ja, Verdacht. Wir haben natürlich Veränderungen gemacht. Es gibt halt einfach dann trotzdem einige Altherrenwitzchen, die ich jetzt nicht so toll finde. Und eben die homosexuellen Witze fand ich jetzt auch nicht so toll. Das muss wirklich nicht sein, aber wir haben da sehr schöne Alternativen dafür gefunden.
Die du uns jetzt nicht verrätst?
Nein.
Gut, aber es gibt klare Entscheidungen, ja, warum.
Ja, auf alle Fälle.
Auf dem Höhepunkt der Verzweiflung im Grunde wird im Stück gesungen. Ja. Also welche Rolle spielt die Musik und warum habt ihr euch für Elton John entschieden?
Also, Elton John ist unbestritten ein ganz, ganz großer natürlich. Wir sind in London natürlich. Wir sind in den End-70ern, Anfang 80er Jahren, wo er sozusagen den größten oder die Anfänge des ganz großen Erfolges hatte. Es ist eine Konterkarierung, wo man aber sozusagen ins Innere dann reinschaut von Personen. Also wenn Jean, wenn sie komplett verzweifelt und alkoholisiert ist, Can You Feel the Love Tonight singt, ist das natürlich wahnsinnig lustig und gleichzeitig wahnsinnig berührend.
Da habe ich aus der Ferne mal kurz mein Mikrofon eingeschaltet und für Sie diesen Mini-Eindruck eingefangen.
Verzeihen Sie.
Was denn?
Sind Sie Mrs. Perkins?
Wieso?
Super!
Ja, da hören Sie's. Auf den Proben wird auch gerne und viel gelacht. Und dann kommt der nächste Hit von Elton John.
Dadurch, dass ihre ganzen Pflanzen ja Namen des Königshauses haben, ist natürlich der Griff zu Candle in the Wind war auch ein ganz klarer. Und das ist auch so eine schöne Situation, wo alle zusammengeschlagen und angeschossen im Trümmerberg liegen und dann Like a Candle in the Wind singen, ist natürlich ein Geschenk. Sagen wir mal so. Ja.
Das war jetzt schon ein Bild vom Ende, das du uns da gezeichnet hast. Also genau. Das Stück, das endet in einem totalen Chaos. Aber was glaubst du, wie wird es die Zuschauerinnen und Zuschauer hinterlassen?
Ich hoffe, sie wollen auch sowas erleben. Alltag gibt's keinen mehr danach.
Okay, dieses Lachen, das spricht Bände. Das war's dann auch von mir in dieser Folge der Hörbühne. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Beim nächsten Mal in Folge 53, da nehme ich Sie dann mit in den Generationenclub. Theater für alle am Theater Heilbronn. Bis dahin, machen Sie's gut. Ihre Katja Schlonski.